Meine Damen, meine Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach der Zusammenkunft des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder. Ich darf neben Bundeskanzler Olaf Scholz den Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Henrik Wüst und die regierende Bürgermeisterin von Berlin Franziska Giffey hier begrüßen. Und wie üblich beginnt der Bundeskanzler.
Meine Damen und Herren, wir befinden uns an einem ganz besonderen Tag der Pandemie. Wir können zuversichtlicher nach vorne schauen, als wir das die letzten Wochen konnten. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten Entscheidungen getroffen, die dazu beigetragen haben, dass Deutschland im Verhältnis zu seinen Nachbarländern viel besser durch die aktuelle Virusinfektionswelle gekommen ist. Die Infektionen sind bei uns später erst gestiegen, auch die Infektionen, die mit der Omikron-Variante zusammenhängen. Der Scheitelpunkt ist mittlerweile wohl erreicht. Alle Anzeichen, die wir haben, sprechen dafür, dass genau zu dem Zeitpunkt unserer Zusammenkunft, wie vorhergesehen, das gelungen ist. Und wir können davon ausgehen, dass, wenn alles so bleibt, wie wir das gegenwärtig voraussehen können, wir in den nächsten Wochen eine stetig verbesserte Situation haben. Was gelungen ist, ist, dass es weniger Männer und Frauen gibt, die auf den Intensivstationen behandelt werden müssen, als das ohne alle unsere Maßnahmen der Fall gewesen wäre. Was gelungen ist, ist, wie gesagt, dass die Infektionen geringer gestiegen sind. Und deshalb können wir, glaube ich, sagen, dass wir mit unseren Maßnahmen erreicht haben, was wir wollten. Gesundheit und Leben der Bürgerinnen und Bürger zu schützen, einen Lockdown zu vermeiden und mit den dann aber doch getroffenen Kontaktbeschränkungen dazu beizutragen, dass genau diese Situation von uns jetzt festgestellt werden kann, die wir haben. Also ein gutes Zeichen. Die letzten Wochen und Monate haben die Länder und der Bund gemeinsam offenbar die richtigen Entscheidungen getroffen. Das ist jetzt auch die Grundlage dafür, dass wir optimistische Perspektiven aufmachen können. Und für die Zeit bis zum Frühlingsanfang jetzt in drei Schritten, Stück für Stück, einen großen Teil der Beschränkungen, die gegenwärtig noch in Deutschland gelten, zurücknehmen. Dazu haben sich die Länder und der Bund miteinander verabredet und wollen das koordiniert zwischen den Ländern und dem Bund in den nächsten Tagen und Wochen auch Stück für Stück vollziehen. Ich halte das für einen guten Fortschritt, denn es geht ja vielen Bürgerinnen und Bürgern so wie mir. Irgendwie haben wir nach all diesen langen zwei Jahren auch mal verdient, dass es irgendwie wieder besser wird. Und es sieht ein bisschen danach aus, dass wir genau das auch vor uns haben. Wir dürfen bei all dem Optimismus und der Zuversicht, die wir hier verzeichnen, nicht unvorsichtig werden. Deshalb muss man auch klar sagen, die Pandemie ist eben noch nicht vorbei. Die Infektionszahlen sind eben hoch und wir sehen jetzt nur, dass sie wohl demnächst runtergehen. Und deshalb gilt auch immer noch, dass wir alle noch überzeugen müssen, die sich bisher nicht haben impfen lassen. Impfen hilft und schützt am meisten vor den Folgen der Infektion. Und dass wir jetzt im Verhältnis zu vielen anderen besser durch die Omikron-Welle gekommen sind, liegt natürlich auch daran, dass wir viele Geimpfte haben, wenn auch nicht genug, und dass sehr viele geboostert sind im Vergleich zu anderen Ländern, ziemlich viele. Und das beides muss fortgesetzt werden. Deshalb wollen wir jetzt und auch in den nächsten Wochen und Monaten weitermachen mit Impfung, Erstimpfung, Zweitimpfung und Auffrischungsimpfung. Und wir bitten alle, dass sie diese Entscheidung für sich treffen. Der PIKS hilft eben. Außerdem wissen wir, dass wir Vorsorge treffen müssen für die Zeit, wenn der Frühling angefangen hat und all die Maßnahmen, die wir bisher an Beschränkungen ergriffen haben, überwiegend nicht mehr gelten, dass das, was notwendig ist, dann auch noch ergriffen werden kann als Entscheidung der Länder und der zuständigen Behörden. Das gilt für Maske und Abstand halten in bestimmten Rahmen und viele, viele andere Maßnahmen. Die sind hier in dem Beschluss aufgeschrieben und ich zusammen mit der Bundesregierung und allen anderen werde mich dafür verwenden, dass entsprechend dieses Beschlusses in den Gesetzgebungsprozess, der jetzt einsetzt im Bundestag, auch diese Anliegen für die Zeit nach dem Frühlingsbeginn und nach Auslaufen der meisten Maßnahmen aufgegriffen werden, dass Handlungsfähigkeit erhalten bleibt und wir vorbereitet sind für das, was uns begegnen kann. Denn ich habe es gesagt, die Pandemie ist noch nicht vorbei und es kann deshalb die nächste Variante um die Ecke kommen und uns vor ganz neue Herausforderungen stellen. Und dann müssen wir etwas tun können und das ist auch richtig. Wir hatten heute auch erneut einen Vertreter des Expertengremiums dabei, der uns sorgfältig geschildert hat, was dort der Rat ist. Und der ist auch genau so. Wir können das mit den Öffnungsschritten, die wir jetzt machen, wagen. Wir müssen Vorsorge treffen für die Zeit danach. Das gilt insbesondere für Maske und Abstand und manche andere Maßnahmen. Und wir müssen weiter für das Impfen werben. Und genau das wollen wir alles machen. Gestatten Sie mir noch die persönliche Bemerkung, dass ich glaube, dass wir trotz der Zuversicht, trotz der Tatsache, dass wir jetzt in einen Frühling hineinkommen, wo wir viele Beschränkungen hinter uns lassen und die Sache besser wird, nicht vergessen dürfen, dass es auch den nächsten Herbst und Winter gibt. Und deshalb bleibt es richtig, nicht nur weiter fürs Impfen zu werben, sondern auch die Gesetzgebungsmaßnahmen im Hinblick auf eine allgemeine Impfpflicht vorzubereiten. Sie wird genau dann notwendig sein, wenn das Wetter wieder kälter wird, wenn die Zeit wieder dunkler wird und wenn die Infektionen wieder zunehmen können. Und das ist die Aufgabe, die wir dann auch noch vor uns haben. Vielen Dank.
Als nächstes Herr Wüst, bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Wir stehen in der Tat an einer Stelle, an dem wir verantwortungsvoll und vorausschauend Öffnungsperspektiven schaffen können, Grundrechtseingriffe zurücknehmen können. Wir müssen dabei Öffnungen und Achtsamkeit miteinander verbinden. Es besteht derzeit Grund zur Hoffnung, dass sich die Omikron-Welle langsam zurückziehen wird. Eine Überlastung des Gesundheitssystems ist aus Sicht der Experten derzeit nicht zu befürchten. Und deswegen befinden wir uns jetzt in einer neuen Phase der Pandemie. Das heißt, Öffnungen werden möglich, die Rücknahme von Grundrechtseingriffen wird möglich, aber wir müssen eben auch in dieser Phase achtsam bleiben. Das bedeutet vor allen Dingen, dass verantwortungsvolle Öffnungsperspektiven verbunden sein müssen mit einem guten Basisschutz. Wenn der Bundestag nicht aktiv handelt, laufen ab dem 20. März alle Schutzmaßnahmen aus. Dann fallen schlicht alle Maßnahmen, die wir bisher noch kennen, weg. Die Pandemie richtet sich aber nicht nach dem Kalender. Und wir dürfen deshalb nicht alles hoppla hopp über Bord werfen, was sich in den letzten Monaten bewährt hat und ja auch zu den vom Bundeskanzler gerade zu Recht erwähnten Erfolgen geführt hat. Alle Länder sind sich deshalb einig, dass wir einen Basisschutz brauchen, um die Öffnungen abzusichern, auch über den Frühlingsanfang hinaus, der verhindert, dass die Infektionszahlen dann wieder steigen und im Falle eines Ansteigens der Infektionszahlen sofort auch verfügbar ist. Aus Sicht der Länder brauchen wir deshalb aus der Sammlung der bewährten Schutzmaßnahmen insbesondere Maskenpflicht, Abstandsregeln, Hygienekonzepte, Test und zumindest die Möglichkeit, in besonders gefährdeten Bereichen Testpflichten und Nachweispflichten vorzusehen. Hier geht es immer darum, dass wir eine Rechtsgrundlage dafür brauchen, die man dann natürlich nur zieht, wenn sie wirklich notwendig ist. Einige dieser Möglichkeiten brauchen wir im Übrigen auch für einen stabilen Schul- und Kita-Betrieb. Die Länder haben die Bundesregierung gebeten, für den Basisschutz eine sichere Rechtsgrundlage zu schaffen, damit wir eben jederzeit handlungsfähig wären, wenn notwendig. Auch wenn der Bundeskanzler den Katalog in Summe jetzt nicht förmlich mittragen konnte, bin ich ihm doch dankbar, auch für seine gerade getätigte Aussage, dass er sich innerhalb der Koalition im Bund persönlich für diese Vorstellung der Länder einsetzen will. Wir haben Respekt vor den Mehrheiten hier im Parlament, aber lassen Sie mich auch sagen, es hat sich in den letzten Monaten der Pandemie immer bewährt, wenn Bund und Länder eng zusammengearbeitet haben, auch wenn es hier und da mal schwierig wurde. Und das ist auch beim Basisschutz wichtig. Wir brauchen Verlässlichkeit und Klarheit in der Pandemiepolitik. Das gilt auch bei Fragen, wie viele Monate ein Mensch seinen Genesenenstatus hat. Das Hin und Her in den letzten Wochen war nicht gut. Es hat viele Menschen verunsichert und das muss beendet werden. Solche Entscheidungen können auch nicht einfach auf der Homepage vom RKI, das ich ansonsten sehr schätze, kommuniziert werden, ohne dass irgendjemand da vorher nochmal drauf guckt. Deshalb sollen die Regeln zum Genesenenstatus in Zukunft wieder in einem geordneten Verfahren der Rechtsetzung erfolgen. Es geht darum, dass die Regeln praktikabel und umsetzbar sind. Deswegen müssen dabei auch die Länderrechte gewahrt sein. Achtsamkeit heißt auch, Öffnungen zwischendurch zu überprüfen. Wir haben ja die Schritte gemacht, damit zwischendurch 14 Tage Zeit ist, in denen man schauen kann. Und so haben wir es auch verabredet, in beide Richtungen schauen kann, ob die Maßnahmenlage angemessen sind. Ein klarer Kurs ist hier wichtig, die Öffnungen sind richtig. Ich hätte mir aber gewünscht, dass wir uns zu der Frage, gehen wir den nächsten Schritt oder müssen wir vielleicht umkehren, auch terminlich konkret verabredet hätten. Denn es wäre nicht klug, jetzt zu lockern und dann es einfach weiterlaufen zu lassen, selbst wenn unterwegs sichtbar wird, dass vielleicht ein bisschen Tempo rausnehmen wichtig wäre. Wir müssen achtsam bleiben, um die ersten Schritte der Öffnungen nicht zu gefährden. Wir müssen achtsam bleiben, weil gerade besonders schutzbedürftige Personengruppen von schweren Verläufen betroffen sind und auch in Zukunft betroffen sein können. Wir müssen achtsam bleiben, weil in Teilen Deutschlands die ältere Bevölkerung nicht über einen so hohen Impfschutz verfügt wie in anderen Ländern. Und deshalb möchte ich hier auch nochmal ausdrücklich sagen, neben dem Basisschutz muss weiterhin gelten, impfen, impfen, impfen. Das ist die zweite Leitplanke für die Öffnungsoptionen und für die Öffnungsschritte. Wir müssen weiterhin gemeinsam daran arbeiten, die Impflücken zu schließen, auch mit Blick auf den Herbst. Der Expertenrat hat uns dazu auch klare Hinweise gegeben, dass damit zu rechnen ist, dass die Pandemie eben nicht vorbei ist. Das Impfen bleibt der richtige Weg raus aus der Pandemie und um Menschenleben zu schützen. Wir reden ja viel über diejenigen, die durchs ganze Land spazieren gehen. Ich will mal über die reden, die zum Impfen gehen. Das ist ein starker Beitrag zu Solidarität und Freiheit für alle. Und deshalb sage ich all denen, die sich haben impfen lassen und sich jetzt vielleicht auch kurzfristig überlegen, ganz herzlichen Dank dafür.
Dann als nächstes Franziska Giffey.
Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Heute ist ein wichtiger Schritt und auch ein neuer Schritt gegangen worden. Ein Dreisprung, den wir vereinbart haben, in drei Schritten eben vorzugehen für die Öffnungsperspektiven. Das ist etwas, was sehr erwartet wird in der Bevölkerung und was sich auch glücklicherweise durch die aktuell abflachende Omikronwelle und die Tatsache, dass wir den Scheitelpunkt erreicht bzw. überschritten haben, auch rechtfertigen lässt. Und deshalb ist es notwendig, dass eben in dem Moment, wo die Lage sich entspannt, wo die Situation in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen beherrschbar ist, auch in allen anderen Bereichen der kritischen Infrastruktur, das will ich ganz deutlich sagen, denn darum ging es uns immer, die kritische Infrastruktur im Gesundheitsbereich und darüber hinaus zu sichern. Wenn diese Situation beherrschbar ist und sich entspannt, dann ist es notwendig, auch Schritte der Verhältnismäßigkeit zu gehen, Schritte der Rücknahme von Einschränkungen, Schritte von Öffnungen und Lockerungen und dies verantwortungsvoll zu tun, das ist schon deutlich geworden. Deshalb ist heute für den Schritt 1 eben die Lockerung bei privaten Zusammenkünften beschlossen worden. Auch das, was die 2G-Regel im Einzelhandel betrifft, das ja schon in vielen Bundesländern auch im Vorgriff der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz umgesetzt oder vorbereitet worden ist, die Rücknahme von 2G im Einzelhandel und die Ersetzung dieser Regelung durch die FFP2-Maske, eine sehr diskutierte Maßnahme, die heute hier beschlossen worden ist, generell als Regelung im ersten Schritt. Und dann eben in Schritt 2 ab dem 4. März die Lockerungen und die 3G-Regeln für Gastronomie und Hotellerie, die Lockerungen für Diskotheken und Clubs und andere Tanzlustbarkeiten, aber auch weitere Öffnungsperspektiven und erweiterte Perspektiven für die Großveranstaltungen. Und dann eben mit dem 20. März dann der Wegfall der tiefgreifenden Schutzmaßnahmen. Das sind Schritte, auf die wir uns sehr, sehr einvernehmlich verständigt haben. Es ist gut, dass das stufenweise geschieht, dass eben nicht von einem Tag auf den anderen Dinge verändert werden, sondern dass wir jetzt einen klaren Plan haben, einen klaren Plan für die nächsten 4 Wochen, klare Perspektiven, die wir auch kommunizieren wollen und die nachvollziehbar sind für die Bevölkerung. Und dann eben aber auch, und das hat Kollege Wüster dargestellt, die Perspektive über den 20. März hinaus. Wenn wir uns jetzt auf diese Wegstrecke, auf diese Reise begeben, hin zu mehr Öffnung, hin zur Rückkehr in die Normalität, dann ist es wichtig, dass wir auch über den 20. März hinaus den sprichwörtlichen Sanikasten im Kofferraum haben, der eben sichert, dass wenn ein Notfall geschieht, wir sofort handlungsfähig sind. Und das ist ein großes Anliegen der Länder, das heute auch geäußert worden ist, die Handlungsfähigkeit im Notfall, die Handlungsfähigkeit, wenn wir ein Ausbruchsgeschehen haben, die Handlungsfähigkeit in bestimmten Situationen, eben klar zu sagen, es gibt Regelungen für die Maske, es gibt Regelungen für die Tests und es gibt auch Regelungen für Nachweispflichten, getestet, genesen, geimpft. Das wird nötig sein als Basisinstrumentarium, dass wir sehr zügig diese Möglichkeiten auch haben und regional bezogen dann diese Schritte auch gehen können. Und mit diesem Sanikasten im Kofferraum können wir uns optimistisch, verantwortungsvoll, verhältnismäßig und wirksam auf den Weg machen. Und wir können diese Schritte, diese wichtigen Perspektiven nicht nur aufzeigen, sondern sie auch umsetzen. Und deshalb ist heute wirklich ein guter Tag für die Perspektive der kommenden Wochen. Ich bin sehr froh darüber, dass wir diese Beschlüsse so gefasst haben. Es wird jetzt darum gehen, dass der Umfang der Basisschutzmaßnahmen auch dann im Bundestag durch Bundesgesetzgebung entsprechend geregelt wird, dass wir eben ein Mindestinstrumentarium nach dem 20. März auch in den Ländern unmittelbar in der Hand haben. Das wird jetzt geschehen. Wir begrüßen das sehr. Und ich glaube, dass wir mit diesen klaren Regelungen jetzt auch den verschiedenen Branchen in der Wirtschaft, gerade denen, die besonders gelitten haben, auch unter den Einschränkungen, heute hier auch ein ganz klares Zeichen für den Aufbruch, für den Neustart senden können, Rückenwind für die kommende und beginnende Frühjahrssaison. Und dass wir auch, und das will ich auch noch mal ganz besonders betonen, die Kinder und Jugendlichen im Blick haben, diejenigen, die jetzt natürlich unter diesen Einschränkungen auch viele Bürden hinnehmen mussten. Das hat die Ministerpräsidentenkonferenz heute auch noch mal deutlich gemacht mit einem Teil der Beschlussfassung, dass eben gerade die Bedingungen für die Kinder und Jugendlichen eben für uns wichtig sind und dass in den kommenden Folgeschritten, die in den Ländern umgesetzt werden, natürlich auch und gerade die Folgen und die Wirkungen der Einschränkungen für Kinder und Jugendliche berücksichtigt werden und dass bei allen Öffnungs- und Lockerungsschritten eben alle Altersgruppen gleichermaßen zu berücksichtigen sind. Das finde ich wichtig und deshalb wird es sicherlich auch zur Frage der Schulsituation, der Kita-Situation in den Ländern darüber hinausgehende Regelungen geben. Das ist ja in der MPK nicht gegenwärtig. Gegenstand, die Einzelregelungen dafür zu treffen, aber Vorsorge zu treffen mit eben dem Basisschutzpaket auch für den Bereich der Kitas und der Schulen. Darauf haben wir uns verständigt, dass das genauso eben in diesen Bereichen gilt. Und insofern glaube ich, dass wir hier heute ein klares Signal für die nächsten 4 Wochen setzen können, für den Ablauf, aber auch darüber hinaus Vereinbarungen getroffen haben, wie ermöglicht werden kann, dass die Länder die notwendigen Handlungsmöglichkeiten auch über den März hinaus dann haben werden. Vielen Dank.
Alles klar, ich habe bereits 7 Wortmeldungen. Die erste Wortmeldung hat Michael Fischer von dpa.
Ja, vielen Dank. Herr Bundeskanzler, zunächst eine Verständnisfrage zu den Großveranstaltungen. Werden da nach dem 20. März auch noch Teilnehmerbeschränkungen möglich sein? Oder im Klartext, werden ab dem 20. März tatsächlich die Fußballstadien in Deutschland wieder bis zum letzten Platz gefüllt werden können? Und dann würde mich interessieren, welche Auswirkungen der Lockerung Sie auf die Debatte über die Impfpflicht sehen. Befürchten Sie, dass eine Normalisierung des öffentlichen Lebens die Akzeptanz für diese Impfpflicht möglicherweise beschränken könnte?
Also Sie werden in dem Beschluss finden, dass wir mit dem Frühlingsanfang und nach dem 20. auch noch Basisschutzmaßnahmen als Handlungsmöglichkeit aufrechterhalten wollen, aber nicht als Standardregel, sondern als das, was dann ist. Das ist ja doch jetzt die mutige, zuversichtliche, optimistische Prognose, die 16 Länder und die Bundesregierung gemeinsam haben, dass wir es wagen können, tatsächlich das meiste zu öffnen. Trotzdem brauchen wir danach noch die Möglichkeit zu handeln, wenn was passiert. Und wie das gemacht wird, darüber wird jetzt konkret im Einzelnen gesprochen. Und dazu stehen hier einzelne Vorschläge in dem Beschluss drin. Und die rechtliche Grundlage soll rechtzeitig vor dem 20. existieren. Aber das will ich Ihnen gerne sagen. Das meiste wird dann so sein, dass da kaum Beschränkungen sind. Und Abstand und Masken werden die wichtigsten Regeln sein, die wir haben. Ein paar andere werden wir noch brauchen und vor allem situativ brauchen. Also wenn dann plötzlich ein Ausbruch da ist, wenn in einem Landkreis eine Situation entsteht, wo zum Beispiel ein großes Infektionsgeschehen ist, dann muss man was tun. Und diese Instrumente möglich zu machen, darüber findet jetzt Gesetzgebung statt. Und die wollen wir auch rechtzeitig abschließen vor dem 20. März. Da war noch eine zweite Frage. Impfpflicht. Nein, die Impfpflicht ist notwendig für den nächsten Herbst und Winter, das habe ich gesagt. Wir werden jetzt, wenn nicht noch eine neue Variante alles durcheinander bringt, wenn da nicht noch irgendeine andere Variante des Virus um die Ecke kommt, werden wir jetzt tatsächlich einen Frühling erleben und einen Sommer, in dem die meisten Beschränkungen, die wir haben, unseren Alltag nicht mehr beeinträchtigen. Und das ist auch gut und wenn ich das mal sagen darf, geht, glaube ich, für uns drei als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, so wie für alle anderen. Wir sehen uns auch danach, dass das so ist. Und gleichzeitig müssen wir vorsichtig bleiben. Deshalb brauchen wir die Möglichkeit, was zu tun, wenn es notwendig wird. Und Masken werden auch danach noch eine Rolle spielen. Und deshalb brauchen wir natürlich auch die Vorbereitung auf den Herbst und Winter. Und dazu ist das mit der Impfpflicht unverändert wichtig. Und das will ich noch mal festhalten. Die Einigkeit, die die 16 Länder und der Bundeskanzler in dieser Frage haben, besteht fort. Wir finden zu 17, dass das richtig ist und werben auch dafür und ich bin auch zuversichtlich.
Als nächstes auf der Liste habe ich Andreas Künast.
Vielen Dank. Eine Frage zum genesenen Status. Herr Bundeskanzler, indem Sie dem Robert-Koch-Institut die Zuständigkeit jetzt wieder entziehen, entziehen Sie damit nicht auch Lothar Wieler öffentlich das Vertrauen? Und ist das heute vielleicht auch so der Moment, wo Sie sagen, da haben wir einen Fehler gemacht? Und Herr Wüst, die Länder wollten die Entscheidung über den genesenen Status ja dem Bundesrat überlassen. Vielleicht können Sie noch mal sagen, warum und ja, wie ist es ausgegangen heute?
Ich habe großes Vertrauen in das RKI, das wirklich eine seit Jahrzehnten wirklich wichtige Institution in unserem Land ist. Und Herr Wieler hat wirklich eine ganz verdienstvolle Arbeit geleistet und leistet sie unverändert, die in dieser Pandemie von großer Bedeutung ist. Und das geht hier nicht um das RKI, sondern darum, dass wir uns als Staat miteinander verständigt haben, dass angesichts der großen Bedeutung, die das hat, solche Festlegungen zu treffen, die auf dem gesetzlich weitreichendsten Niveau stattfinden sollen. Und die Beratungen, die gegenwärtig vorbereitet werden im Bundestag, sind so, dass wir jedenfalls die Delegation auf eine Webseite aufheben wollen und dadurch das im Gesetz regeln und auch sicherstellen, dass Beschränkungen, die für Bürgerinnen und Bürger dann wegen neuer Erkenntnisse zusätzlich eintreten könnten, was wir alles nicht hoffen und nicht annehmen, aber das ist ja das, was der Hintergrund der Frage ist, dass die dann nicht einfach durch diese Delegation, diese Verweisung stattfinden kann, sondern dass das dann immer ein Verfahren ist, in dem viele beteiligt sind. Und das wird jetzt gewährleistet werden.
Vielleicht erlauben Sie mir vorher einen Satz zu sagen, der Bürger Wüst freut sich auf manche Einschränkungen, die wegfällt. Der Politiker Wüst, und das gilt, glaube ich, auch für uns alle drei, hat auch die vulnerablen Gruppen im Blick und ist deswegen auf Achtsamkeit in der Öffnung bedacht. Zum Thema Genesenenstatus, das war das alte Verfahren, dass der Bundesrat zustimmungspflichtig war. Man wollte ein schnelleres Verfahren. Dieses schnellere Verfahren hat dann zu den Dingen geführt, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, über die auch alle unglücklich sind. Zwischenzeitlich hat es noch eine höchstrichterliche Rechtsprechung dazu gegeben, sodass es jetzt den Plan gibt, das im Gesetz zu regeln. Mir ist wichtig, und das haben wir heute auch festgehalten gemeinsam, dass die Länderrechte dabei gewahrt werden, und das werden wir jetzt im Gesetzgebungsverfahren auch beachten, dass das in der praktischen Umsetzung nachher so gewährleistet ist.
Nächstes auf der Liste, Sarah Siebert.
Ja, vielen Dank. Ich hätte zwei Fragen, wenn Sie erlauben. Einmal zur Impfpflicht, die Frage vielleicht auch an Sie drei gerichtet. Aus der Union gab es ja jetzt erhebliche Zweifel, dass einer der Vorschläge, also einer der Anträge, eine Mehrheit im Parlament bekommen könnte. Sehen Sie das oder wie schätzen Sie das ein? Und an Sie, Herr Wüst, sehen Sie das auch so? Teilen Sie diese Auffassung? Und dann eine Frage zum Impfregister. Wenn ich das richtig sehe, wurde das aus der Beschlussvorlage rausgestrichen. Warum hat man sich dazu entschieden? Vielen Dank.
Wenn ich die Zusammensetzung oder die Parteibücher der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten angucken, dann sind da welche von der SPD, von den Grünen, von der CDU, von der CSU. Und alle sind gemeinsam der Meinung, dass es eine Impfpflicht geben sollte. Da sollten wir uns doch, Bundeskanzler und 16 Ministerpräsidenten, zusammen zutrauen, dass wir dafür auch eine Mehrheit bekommen und dafür politisch werben, indem wir das jetzt nicht zu einem Thema machen, in dem die üblichen politischen Ränkespiele eine Rolle spielen und der eine guckt, wer dem anderen am meisten was antun kann, sondern wo wir das tun, was wir an Verantwortung gegenüber unseren Bürgern und Bürgern haben. Und diese Verantwortung sagt, dass wir das brauchen. Das sehen ja auch die meisten Bürgerinnen und Bürger so. Und deshalb gehe ich einfach davon aus, dass alle, mit denen ich heute zusammen geredet habe, mithelfen, dass wir das hinkriegen. Da bin ich ganz zuversichtlich. Was das Register betrifft, ist es so, dass es eine Diskussion darüber gibt, ob man sowas grundsätzlich braucht. Also die Frage, müssen wir irgendwie eine Datenabsicherung haben der Impfung, auf die man zugreifen kann. Das ist eine Diskussion, die technisch kompliziert ist und die auch längere Zeit in Anspruch nehmen wird. Für die Frage Impfpflicht müssen wir Möglichkeiten nutzen, so sehe ich das jedenfalls, die wir haben, ohne ein solches Register, das wir jetzt ja gar nicht zur Verfügung stellen können so schnell. Und da gibt es ja Gesetzgebungsvorschläge, die sich darüber schon für sich selbst abschließende Gedanken gemacht haben. Es ginge also auch ohne. Und darum ist das jetzt aus der Sicht jedenfalls eines Teils derjenigen, die da diskutiert haben, nicht erforderlich gewesen, das zu erwähnen. Also die Impfpflicht ist das Wichtige und darum soll es gehen.
Ja, vielen Dank für die Frage. Die Experten haben heute, der Expertenrat hat heute nochmal vorgetragen, dass das Impfen wichtig ist, dass die Impfung die richtige Art der Immunisierung ist, auch mit Blick auf den Herbst. Und nach Lage der Dinge werden wir eine ausreichende Durchimpfung der Bevölkerung ohne eine Impfpflicht nicht erreichen. Das ist Fakt, aber es ist genauso Fakt, dass es eine solche Vielzahl von Gruppenanträgen gibt oder geben soll. Wenn ich richtig im Bilde bin, gibt es mindestens einen angekündigten noch nicht, dass nach Lage der Dinge im Bundestag bisher keiner dieser Anträge eine Mehrheit hat. Insofern ist die schlichte Feststellung richtig. Ich habe für die unionsgeführten Bundesländer schon im vergangenen Monat angeboten, dass wir zu Gesprächen bereit sind und die Unionsbundestagsfraktion hat das durch den parlamentarischen Geschäftsführer am gestrigen Tage auch noch einmal gemacht. Wir sind nicht am Ende der Meinungsfindung und Mehrheitsfindung im Deutschen Bundestag.
Dann als nächstes Andreas Rinke von Reuters.
Dankeschön. Herr Bundeskanzler, ich wollte noch mal zum Basisschutz fragen. Sie haben eben in Ihrem Eingangsstatement vorsichtig gesagt, Sie werden sich dafür verwenden, dass die gesetzliche Grundlage geschaffen wird. Deswegen hätte ich ganz gerne noch mal nachgefragt, sind Sie ganz sicher oder haben Sie die Zusicherung der FDP, die ja mal von einem Freedom Day gesprochen hatte, der jetzt am 20., wenn es einen Basisschutz danach noch gibt, vielleicht nicht in der Form kommt. Haben Sie die Zusicherung Ihres Koalitionspartners, dass er das im Gesetzgebungsverfahren auch mitmacht? Und eine Frage an die beiden Ländervertreter und drin. Ist die neue Phase, die Sie beschrieben haben, nicht eigentlich eine neue Abwägung zwischen Mehrheitswünschen nach Lockerungen und Minderheitenlasten? Denn in dem Papier, das Sie verabschiedet haben, wird ja selber erwähnt, und der Expertenrat hat das auch getan, dass die Zahl der Intensivpatienten über 60 wieder steigen wird. Also ist das nicht eine seltsame Gleichzeitigkeit, dass Sie einerseits die Schutzmaßnahmen loben und sie gleichzeitig abbauen?
Wir müssen immer wissen, wo wir stehen. Wir haben jetzt erreicht, dass den vollständigen Impfschutz, wie er heute definiert wird, 75% der Bevölkerung haben, also die mindestens zwei Impfungen haben. Das ist schon ganz schön viel. Die Zahl derjenigen, die Auffrischungsimpfung haben, nimmt auch ständig zu. Und wir wissen gleichzeitig, dass wir aber nicht da sind, wo wir hinkommen müssen. Andere Länder in Europa haben eine Impfquote, die liegt bei 85 oder noch mehr Prozent. Und ich habe gerade mich mit der dänischen Ministerpräsidentin getroffen gehabt. Die hat eine Impfquote für die über 60-Jährigen, die, wenn ich mich richtig erinnere, bei 97% oder sogar noch etwas höher liegt. Und dort haben viele von denen sogar, fast alle auch, 3 Impfungen. Das ist zum Beispiel etwas, was Dänemark etwas sicherer macht im Umgang mit den möglichen Virusinfektionswellen, die noch auf uns zukommen können. Und deshalb bleibt, wie wir alle drei hier betont haben, und aber auch diejenigen, die jetzt nicht an diesem Tisch sitzen, sondern mitberaten haben, Impfen die zentrale Aufgabe, die wir haben. Impfen hilft. Die Erstimpfung hilft schon, die Zweitimpfung noch mehr, die Drittimpfung am allermeisten. Und das ist das, was wir gerne versuchen, allen zu sagen und wofür wir ganz intensiv werben und wo wir auch nicht nachlassen werden. Wenn jetzt der 20. erreicht ist, dann geht es weiter mit dieser Aufgabe. Ich sage ausdrücklich, wir brauchen auch nach dem 20. einen Basisschutz. Darüber besteht Einvernehmen übrigens auch in der Regierung und in der Regierungskoalition, also über das Bundeskabinett weit hinaus. Und wir werden sicherstellen, dass es eine Gesetzgebung gibt, die rechtzeitig dann ermöglicht, dass diese Basismaßnahmen ergriffen werden können und geregelt werden können und dass sie den Ländern und denjenigen, die Verantwortung haben, in den Landkreisen und den Städten auch zur Verfügung steht. Die Dinge, die hier genannt sind, halte ich alle für erforderlich und ich bin sicher, dass wir ein Gesetzgebungsverfahren zustande bringen werden, das genau dieser Verantwortung gerecht wird. Es wird also einen hocheffektiven Basisschutz geben mit gemeinsamer Beschlussfassung von Bundestag und Bundesrat und das ist auch gut so.
Ja, die Frage war auch an mich gerichtet. Ich glaube, ja, Frau Giffey war sie auch gerichtet, bitte.
Ja, ich denke, dass wir bei aller Abwägung, was Sie angesprochen haben, Minderheitenlasten, Mehrheitswünsche, wir müssen schon sehen, dass die Situation sich ja entwickelt. Wir haben sinkende Infektionszahlen, wir haben keine Überauslastung der kritischen Infrastruktur. Wir hatten ja immer große Sorge, dass wir möglicherweise sogar an einen Punkt kommen, an dem wir Personalausfall zwischen 20% und 30% bei der kritischen Infrastruktur haben. Das ist aber nicht der Fall, sondern es pegelt sich, ich kann es für Berlin ganz genau sagen, auf etwa 15% ein. Das ist absolut handelbar und organisierbar. Und auch die Situation in den Schulen, in den Kitas, ja, wir haben Krankheitsfälle, aber die sind bei weitem nicht so hoch, wie es zu anderen Zeiten war oder befürchtet wäre. Und wir sind beim Impfen jetzt mittlerweile auf einem sehr guten Weg, was das Boostern angeht, bei fast 60% geboosterter Bevölkerung. Das ist ein guter Schritt und in Berlin zum Beispiel sind über 90% der über 60-Jährigen bereits geimpft. Ja, das ist natürlich von Bundesland zu Bundesland auch etwas unterschiedlich, aber ich kann Ihnen sagen, es ist ganz klar, dass wir da auch weiter drum werben werden und wir wissen alle, dass es schwieriger wird, wenn bestimmte auch Rahmenbedingungen, die vielleicht ein Anreiz sein können für das Impfen, sich verändern. Und trotzdem muss man sagen, man darf da auch nicht nachlassen. Gerade das aufsuchende Impfen, das dezentrale Impfen, die Ansprache vor Ort, das Überwinden auch von Sprachbarrieren. Wir haben das gesehen, es gibt durchaus noch Potenzial, wenn wir mit Vertrauenspersonen in unterschiedlichen Sprachen vor Ort in den Kiezen die Menschen ansprechen, wenn wir Drive-In-Angebote organisieren, aufsuchendes Impfen in Gemeindezentren, in verschiedenen Stadtteilorten, die viele Menschen anziehen, wo auch über Vertrauenspersonen, über Multiplikatoren geworben werden kann, dann haben wir noch ein Impfpotenzial von Menschen, die wir gewinnen können. Und die beiden Erfolgsrezepte sind ganz einfach. Vertrauensbildung durch Personen, die als Multiplikatoren im Kiez da sind und zum anderen die Ansprache vor Ort, die Angebote vor Ort, die auch eine Kontinuität haben. Darauf müssen wir den Fokus legen und dann ist ganz klar, dass in einer Situation, in der geringeres Infektionsgeschehen, geringere Gefahr für kritische Infrastruktur, geringere Belastung der Gesundheitssysteme einfach auch gelten muss, dass dann verhältnismäßig entschieden wird und dass eben in dem Moment, wo wir nicht mehr befürchten, dass unsere kritische Infrastruktur in eine sehr kritische Lage kommt, dass wir dann auch sagen müssen, wir müssen alle Einschränkungen, die wir bisher getroffen haben, unter der Maßgabe einerseits der Wirksamkeit, andererseits der Verhältnismäßigkeit bewerten und dann auch entsprechend reagieren. Und wir haben immer versprochen, wenn die Lage sich bessert, dann werden schrittweise auch Maßnahmen wieder zurückgenommen. Und in eine Pandemie reinzukommen, ist das eine, und zu verschärfen, ist das eine. Aber zu lockern und eben verantwortungsvoll jetzt auch Schritte in die Normalität zurückzugehen, ist mindestens genauso schwierig. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir eben immer auch noch die Möglichkeit haben, sollte doch an der einen oder anderen Stelle ein Ausbruchsgeschehen da sein, sollte doch die Notwendigkeit sein, sehr schnell zu reagieren, dass wir diese Möglichkeit auch haben. Und das war uns heute hier von Seiten der Länder sehr wichtig. Und ich darf ergänzen, auch zum nächsten Termin, wir haben ja einen konkreten Termin vereinbart, uns am 17. März wiederzutreffen im Rahmen der auch des regulären MPK-Termins. Wir haben aber auch vereinbart, sollte wieder erwarten, eine Entwicklung in den 4 Wochen sein, die es notwendig macht, sich früher zu treffen, werden wir das selbstverständlich machen und dann eben auch sehr zügig reagieren. Aber wir haben jetzt einen konkreten Stufenplan vereinbart für die 4 Wochen und alle Expertenmeinungen sind so, dass wir jetzt auch die Zuversicht haben können, das auch jetzt einfach mal 4 Wochen lang auch so umzusetzen, wie wir uns heute diesen Plan gemacht haben.
Ja, Frau Giffey hat zum verfassungsrechtlichen Rahmen unseres Handelns ausgeführt, das will ich nicht wiederholen. Die Pandemie ist nicht vorbei, deswegen das Wort Achtsamkeit, andere sagen Vorsicht, wie auch immer, und dazu gehört praktisch dann der Basisschutz. Darum geht es, um die Schwächsten auch in dieser Phase der Öffnung zu schützen, um Schule und Kita-Betrieb aufrecht zu erhalten. Das ist der Grund für den Basisschutz und etwas zu haben, wir haben das mal Instrumentenkasten genannt, Sanitätskasten, hat Frau Giffey eben dazu gesagt, auch in Ordnung, aber es geht um eine Rechtsgrundlage für verschiedene Maßnahmen, die man eben in Anspruch nimmt, wenn man sie braucht. Nicht einfach so, wir machen das ja mit Verordnungen, die müssen auch einer rechtlichen Überprüfung standhalten, laufen ja alle 4 Wochen aus, also sie werden alle 4 Wochen eben neu beschlossen. Das regt auch immer wieder zur Abwägung, auch im Sinne der Verhältnismäßigkeit an, aber Stand jetzt gibt es das nach dem 19. nicht. Die Frage von Herrn Fischer habe ich eben auch so verstanden, dass er danach gefragt hat. Das ist eben so, der Bundeskanzler hat es ja richtig gesagt. Und deswegen brauchen wir jetzt in den nächsten Wochen die Arbeit an diesem Basisschutz. Und ich bin dem Bundeskanzler dankbar, dass er die Länder dabei unterstützt. Wir brauchen das im Ergebnis mindestens einfach als Rechtsgrundlage für den Fall der Fälle.
Kerstin Gammelin als nächstes.
Ja, vielen Dank. Ich hätte 2 Fragen, bitte eine allgemeine nochmal. Herr Buschmann hat ja das Versprechen gegeben, dass der 20. März ein Freedom Day sein soll. Würden Sie, Herr Bundeskanzler, sagen, dass die Koalition der FDP ermöglicht, dieses Versprechen zu erfüllen? Und die 2. Frage nochmal zur Impfpflicht. Sie haben vorhin gesagt, dass man diese Impfpflicht unbedingt braucht, auch mit Blick auf die wiederkommenden dunklen Tage dann, auf den Herbst, auf den Winter und so weiter. Wann muss denn Ihrer Meinung nach die Impfpflicht beschlossen sein? Also haben Sie da einen Zeitplan auch im Kopf jetzt nochmal, 2 Wochen, 4 Wochen, was auch immer? Und die 2. Frage dazu, oder die Unterfrage dazu, die Frau Dreyer hat am Freitag gesagt, sie könnte sich vorstellen, dass wenn jetzt 3 verschiedene Impfanträge in den Bundestag kommen und hinter jedem Impfantrag ein paar Leute sind, aber keiner eine eigene Mehrheit hat, dass man sich dann hinter einem versammelt. Finden Sie das eine gute Idee?
Was war die 1. Frage nochmal?
Freedom Day. Freedom Day, haben Sie Herrn Buschmann ermöglicht, das Versprechen zu erfüllen?
Ich glaube, dass die Frage der FDP und auch dem Bundesminister der Justiz nicht gerecht wird. Das verfolgt da niemand, der politische Verantwortung hat. Das will auch keiner so eine Party feiern. Sondern es geht darum, dass wir eine Entscheidung, die wir sehr früh getroffen haben und bei der ich mich sehr darauf verwandt habe, dafür verwandt habe, dass wir einen sehr spätliegenden Termin nehmen, jetzt umsetzen und weiterführen im Hinblick auf das, was wir uns dann für die Zeit danach vorgenommen haben. Und das nochmal zu sagen, die Entscheidung aus dem November, Dezember beinhaltete die Aussage, dass wir mit der Gesetzgebung sicherstellen, dass bis zum Frühlingsanfang all diese Maßnahmen, die wir jetzt auch ergriffen haben, ergriffen werden können. Und da gab es unterschiedliche Meinungen. Ich habe gesagt, das muss so lange wirken. Und wir haben die Maßnahmen ergriffen. Und das will ich an dieser Stelle nochmal laut und deutlich sagen, weil ich glaube, dass das manchmal schon Sinn macht, sich umzugucken. Deutschland ist wohl so ziemlich das erfolgreichste Land im Umgang mit der aktuellen Pandemieentwicklung. Wir sind nicht super, was das Impfen betrifft, da sind wir nicht hoch genug gekommen. Wir sind sehr gut, was die Boosterimpfung, die Auffrischungsimpfung betrifft. Aber wir sind mit den Schutzmaßnahmen, die wir ergriffen haben, besser gefahren als andere. Wir haben weniger Tod. Wir haben weniger Leute, die infiziert worden sind. Wir hatten schlimme Befürchtungen. Einige unserer Nachbarländer, die nicht so viele Einwohner haben wie wir, sind auf Infektionen pro Tag von über 500.000 gekommen. Wenn es jetzt so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann sind wir nicht über 250.000 im Peak gewesen und es geht dann allmählich runter. Das darf sich in diesem Land, glaube ich, jeder auch mal erzählen. Die Maßnahmen, die wir alle zusammen durchgeführt haben, die Bürgerinnen und Bürger, die Gemeinden, die Städte, die Landkreise, die Länder, der Bund, die haben gewirkt, sie haben geholfen und sie haben uns auf einen Pfad geführt, den andere nicht verfolgt haben, die deshalb mit mehr Infektionen durch diesen Winter und Herbst gehen mussten. Und deshalb ist Deutschland in diesem Fall das Land, das das Richtige gemacht hat, mit guten Ergebnissen für die Bürgerinnen und Bürger. Und genau darum ist der heutige Tag so wichtig, weil wir sagen, das waren zwar Beschränkungen, die andere nicht hatten, aber sie haben gewirkt. Aber jetzt, wo das dann sichtbar wird, dass wir auch dahin gekommen sind, müssen wir auch die Öffnungsschritte machen. Und danach kommt der Basisschutz. Und der wird beschlossen mit breiter Regierungsmehrheit und getragen vom Bundesrat, das heißt von einem viel breiter getragenen Konsens, und wird so umfassend sein, wie er notwendig ist. Da kann sich jeder drauf verlassen. Was die Zukunft betrifft, geht es doch darum, dass wir alle ernst sind, ernst der Sache entsprechend. Und für die Impfpflicht ist man ja nicht, weil man sich für ein Interview vorbereitet. Es gibt solche Leute in der Politik. Ich zähle ausdrücklich nicht dazu und die allermeisten, die ich kenne, auch nicht. Sondern das haben wir alle im schweren Ring gesagt, nachdem wir lange anders gedacht haben, weil wir gesehen haben, dass wir mit den jetzt immerhin 75%, die zwei Impfungen haben, nicht hoch genug liegen und dass wir auch nicht hoch genug kommen. Trotz unserer Appelle hier, trotz unzähliger Appelle von vielen anderen, trotz unglaublich überzeugender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, von Künstlern, von Leuten, die in der Öffentlichkeit auftreten, nimmt die Zahl derjenigen, die sich jetzt jeden Tag neu frisch impfen lassen, gerade nicht zu, sondern sie wird weniger. Und das alles sind Argumente, warum wir uns unterhaken müssen und eine gemeinsame Gesetzgebung zur Frage der Impfpflicht zustande bringen müssen. Ich persönlich halte das für richtig. Und ich habe auch gesagt, wie ich das richtig habe. Einer der Anträge, die vorliegt, bringt das auch zum Ausdruck, dass das ab dem 18. Lebensjahr sein soll. Und die schlagen auch vor, dass das zeitlich befristet ist, weil es sich um diese Pandemie handelt und um ein ganz konkretes Virus, mit dem wir uns auseinandersetzen wollen. Es legen sich auch fest, dass es um 3 Impfungen geht. Und sie sagen, das war die Frage, das muss gelten ab dem Beginn des Monats Oktober. Also bis dahin werden alle Zeit haben, sich die notwendigen Impfungen noch zu beschaffen. Und deshalb ist mit diesen klaren Sachen ja auch die Frage zu beantworten, bis wann muss das fertig sein? Ja, so rechtzeitig, dass man das bis zum Oktober noch schaffen kann. Und alles, was ich an Zeitplänen kenne, läuft darauf hinaus, dass da sogar noch richtig Luft dann danach ist für alles, was dann zu tun ist, falls jemand sich tatsächlich das erst dann überlegt. Und vielleicht lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen, das hier auch noch zu sagen. Viele haben ja in ihren persönlichen Überlegungen gesagt, ach, vielleicht lasse ich mich impfen. Aber die Impfstoffe, die ich bisher da kenne, die gefallen mir irgendwie nicht. Wir haben viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die uns anderes gesagt haben, aber das ist ja trotzdem etwas, was jeder für sich selber überlegen muss. Und das sollten wir bei allem ja nie vergessen. Wenn wir über Impfung sprechen, reden wir ja über den eigenen Körper. Das geht ja etwas, das man mit sich selber machen lässt. Und da gibt es jetzt demnächst Impfstoffe, die sind von uns eingekauft und die sind bald geliefert und dann können sie eingesetzt werden. die ein Angebot sind, auch für diejenigen, die sich in dieser Frage sachlich eingelassen haben. Und das will mir auch nicht in den Kopf. Die meisten Bürger haben ja irgendwelche Impfungen, mal gegen Grippe, gegen Tetanus, gegen Masern, was weiß ich auch immer. Das ist ja nicht so, dass es sehr viele gibt, die gar keine Impfung haben. Deshalb hoffe ich, dass mit diesem zusätzlichen Impfstoff diejenigen, die dieses Argument haben, sich nochmal motivieren. Und dann ist mir auch wichtig, dass wir immer wieder sagen, das ist nicht eine Sache, die wir mit uns alleine ausmachen, sondern wir entscheiden ja, wenn wir uns nicht impfen lassen, auch über andere und über die ganze Gesellschaft mit. Zum Beispiel das, was wir jetzt den ganzen Herbst und Winter hatten, diese Kontaktbeschränkung. Die sind ja deshalb in diesem Ausmaß notwendig gewesen, weil die Impfquote nicht hoch genug ist. Da hat man ganz vielen anderen eine Entscheidung aufgenötigt, weil ein Teil der Bürgerinnen und Bürger sich nicht haben impfen lassen. Dass nicht in den Krankenhäusern viele, wie das so schön heißt, elektive Eingriffe, also solche, die man auch mal später machen kann, jetzt nicht stattfinden, ist ja nicht nur ein Eingriff in den Betrieb der Krankenhäuser, sondern auch etwas, das Folgen hat für Bürgerinnen und Bürger, die genau diese Krankenhausbehandlung lange vorher für sich zu diesem Zeitpunkt geplant haben und die das jetzt erst später machen können. Und das müssen wir uns immer sagen, darum ist das wichtig. Und darum hoffe ich, dass wirklich alle sagen, uns ist die Sache wichtig. Es geht uns um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger. Es geht uns nicht darum, was wir als Parteien am nächsten Tag da oder dort machen. Und wenn uns das gelingen würde, dann können wir auch optimistisch sein, dass es dann auch zu einem Gesetz kommt, das das regelt. Und das muss doch unsere Möglichkeit sein. Und wenn ich jetzt überall höre, auch hier nochmal, was ich sehr gut finde und ausdrücklich begrüße, dass die Bereitschaft, über die konkrete Art und Weise der Ausgestaltung der Impfpflicht zu sprechen, da ist und dass man das gemeinsam machen will, dann ist das doch völlig richtig. Ich kann sagen, genau so muss es sein. Das werden wir auch hinkriegen. Ich jedenfalls werde alles dazu beitragen.
Dann habe ich mit Blick auf die Uhr habe ich noch zwei Fragesteller, die würde ich auch gerne beide dran nehmen. Am Anfang Christopher Ziedler und danach noch Nadine Bader. Dann sind wir soweit für heute.
Es ist ja gerade zum Ausdruck gekommen, dass Sie den Ausdruck Freedom Day offensichtlich nicht gebrauchen wollen in diesem Zusammenhang. Vielleicht noch kurz die Frage, warum Sie den irgendwie unangemessen finden, weil Sie ja gleichzeitig gesagt haben, es ist ein großer, wichtiger Tag, auch mit Hinblick auf den März. Aber vor allem eine Frage zum Basisschutz. Können Sie uns nochmal vielleicht konkretere Vorstellungen geben, wie das nach dem Frühlingsanfang aussehen wird? Also sind zum Beispiel 2G- oder 3G-Regeln, wird das sozusagen eher Teil des Instrumentenkastens sein? Also es ist ja schon ausgeführt im Beschluss, dass der Nachweis geführt werden muss. Aber wird 2G und 3G, wird es noch Teil unseres Alltags sein oder eben nur im Notfall, wenn es irgendwie lokal irgendwie zu Ausbruchsgeschehen kommt? Oder ist das Teil dessen, wie, dass wir uns Maske, Abstand und 2G, 3G-Regeln über Frühling und Sommer begleiten werden? Oder ist das eben nicht dabei? Das ist mir noch unklar. Dankeschön.
Ich halte von solchen Begriffen nichts. Sie werden dem Ernst der Lage auch nicht angemessen. Und deshalb ist das auch keine Formulierung, mit der die Parteien der Regierung zum Beispiel rumlaufen. Und was den Basisschutz betrifft, der ist natürlich im Wesentlichen ein Instrumentenkasten, so wie Sie das in Ihrer Frage formuliert haben. Da gibt es bestimmte Dinge, die werden ganz bestimmt auch ganz unabhängig von Pandemie, also von dem Datum noch eine Zeit lang genutzt werden müssen, wie zum Beispiel die Masken oder so. Aber es gibt auch bestimmte Dinge, die muss man einsetzen in der Region oder weil sich plötzlich die Lage verschlimmert, ohne dass wir jetzt mit ganz großer neuer Gesetzgebung zuschlagen müssen. Das sollten wir ja auch für unsere eigenen Möglichkeiten tun. Und dazu besteht Bereitschaft. Und das wird jetzt in der Gesetzgebung stattfinden. Und der Ehrgeiz von allen ist es, rechtzeitig hinzukriegen, sodass wir diese Gesetzgebung auch finalisieren können, rechtzeitig zum Frühlingsanfang und dann der Instrumentenkasten von allen genutzt werden kann, wenn sie ein Instrument brauchen.
Haben wir das auch geklärt, Nadine Bader?
Ja, Herr Scholz, ich muss noch mal nachfragen bei der Impfpflicht. Wenn Sie gestatten, nochmal eine Nachfrage bei der Impfpflicht, dann ist es ja nicht zum ersten Mal so, dass Sie sich dazu bekennen, auch in einem Beschlusspapier der Ministerpräsidentenkonferenz. Mir ist immer noch nicht klar geworden, trotz der Nachfragen hier, wie Sie das jetzt angehen wollen. Herr Scholz, Sie haben sich nochmal jetzt bekannt zu diesem einen Antrag, ja auch von einigen Ampelparlamentariern, aber wie wollen Sie das jetzt tatsächlich anstoßen, dass man da gemeinsam zusammenkommt, auch womöglich mit der Union? Und eine technische Frage noch, wann soll denn der erste Schritt jetzt sich vollziehen? Also das Wegfallen der Kontaktbeschränkungen, einige Länder sind da ja schon vorgeprescht. Da ist, glaube ich, kein Datum im Beschlusspapier.
Also die Demokratie und die öffentliche Debatte in unserer Gesellschaft funktioniert nur, wenn wir uns wörtlich nehmen. Und wenn ich alle wörtlich nehme, mit denen ich in der Politik in Deutschland versammelt bin, dann sind alle diejenigen, und das ist ja eine breite Mehrheit, die irgendwie eine Impfpflicht richtig finden, wie zum Beispiel die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten von SPD, Grünen und CDU, viele Abgeordnete von SPD, FDP, Grünen und CDU, CSU, die dafür sind, dass es eine Impfpflicht gibt, und sie wollen sich verständigen, dann darf man alle beim Wort nehmen. Dann macht mal. Und das wird schon gelingen. Also das ist jedenfalls meine Hoffnung, dass dieser politische Prozess stattfindet. Und ich nehme alle wörtlich und auch in ihrer ehrlichen Konstruktivität an.
Ja, vielleicht zum Zeitplan. Wir haben ja in den Bundesländern unterschiedliche Regelungen. In Schritt 1 geht es ja vor allen Dingen um die Frage der privaten Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene und dann natürlich auch um die Regelungen zum Einzelhandel. Da ist es ja so, dass in vielen Ländern schon die entsprechenden Beschlüsse gefasst worden sind in den Landeskabinetten. Für Berlin kann ich es Ihnen konkret sagen, wir haben gestern den Beschluss zum Einzelhandel und zu den FFP2-Masken gefasst. Der wird jetzt am Freitag, also übermorgen, in Kraft treten, wird dann gelten. Ist also eine sehr schnelle Umsetzung auch des MPK-Beschlusses und zu den anderen Regeln, die getroffen sind, wird es natürlich in den jeweiligen Landeskabinetten die Befassung geben und dann auch die zeitnahe Beschlussfassung, damit das dann auch für den zweiten Schritt mit dem 4. März, da wird natürlich dann im Vorfeld in den Landeskabinetten auch die entsprechende Beschlussfassung nachvollzogen werden. Und das hängt jetzt natürlich ein bisschen davon ab, wie die einzelnen Zeitabläufe sind. Aber in den nächsten 2 Wochen werden die entsprechenden Beschlussfassungsänderungen der Verordnung da auch umgesetzt werden.
Meine Damen, meine Herren, ich darf mich herzlich bedanken für Ihr Interesse. Kommen Sie gut nach Hause und bedanke mich für das allen hier auf dem Podium und schließe die Bundesseite und die Pressekonferenz. Vielen Dank.